Triggerwarnung. Bevor wir beginnen, möchten wir dich auf etwas Wichtiges hinweisen. Uns sind deine Sicherheit und Gefühle wichtig. Wir möchten gewährleisten, dass du dich während des Hörens unseres Podcasts wohlfühlst und keine unerwarteten Auslöser erlebst. In dieser Episode werden wir Themen ansprechen, die für einige Hörende verstörend sein könnten. Zu Beginn der Folge stellen wir das Thema vor. Falls du denkst, dass das genannte Thema für dich persönlich belastend sein könnte, dann möchten wir dich bitten, die Folge direkt zu beenden. Stell dir vor, du kommst in einen Raum, vor dir sitzt ein Mensch und du hast keine Ahnung, wer das ist. Das passiert mir in jeder Folge bei unserem Podcast von Bohne zu Bohne. Mein Name ist Charlotte und ich weiß vorher nichts über unsere Gäste. Kein Name, keine Information, keine Themen. Also werden meine Fragen auch deine Fragen sein.
Ich bin Sanja und ich suche die Gäste. Hier achte ich darauf, dass es Menschen mit spannenden Persönlichkeiten und faszinierenden Erlebnissen sind. Und genau die wollen wir mit euch teilen. Bist du bereit, gemeinsam mit Charlotte neue Geschichten kennenzulernen?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Charlotte.
Mein Name ist Sanja.
Mein Name ist Erim und ich wurde verurteilt wegen versuchten Mord.
Oh. Hi Erim. Richtig ausgesprochen?
Ja.
Okay, wo fangen wir denn da an? Versuchter Mord. Mit welchem Alter?
Mit 16.
Mit 16 hast du versuchten Mord begangen?
Ja.
Das ist krass. Okay, wie ist es dazu gekommen?
Es gab Streitigkeiten mit einem alten Bekannten. Also man hat sich vom Namen hören, sehen, gekannt. Da gab es über 1,5 Jahre Stress. Ich war in der Zeit im Schülerwohnheim. Also ich bin mit 13 damals schon von zu Hause ausgezogen.
Warum?
Ich hatte Stress mit Familie, mit Schule, also lief nichts. Also meine Eltern haben sich mit 10 getrennt.
Mhm.
Genau, da war alles gut. Und dann hatte ich immer mehr Probleme in der Schule. Habe eigentlich nur Kacke gebaut, hatte jeden Tag nur Einträge, jede Woche nachsitzen. Da waren die kurz davor, mich von der Schule zu werfen. Dann habe ich gesagt, jetzt gebe ich mir selber einen Arschtritt. Und zu Hause lief auch nichts gut. Ich habe mich zu Hause nur Stress mit Familie gehabt, mit Geschwistern. Ich habe gesagt, ey, kein Bock mehr auf euch. Ich ziehe mein Ding durch, ich mache meine Sachen. Ich gehe mein Leben, ihr geht euer Leben. Und dann bin ich mit 13 ausgezogen. Genau, und dann war es irgendwann 2020. Da kam dann Corona. Da musste ich immer öfter nach Hause. Also wir haben in Mehrbettzimmern geschlafen. Und wenn die Corona-Zahlen hochgegangen sind, mussten wir nach Hause. Wenn sie wieder gesunken sind, mussten wir wieder ins Schülerwohnheim. Da habe ich dann wieder Anschluss zu meinen alten Jungs gehabt. Dann hat es angefangen mit Saufen und Kiffen. Genau, und derzeit habe ich auch meine Freundin kennengelernt. Genau, und
wie alt warst du da genau?
Damals war ich noch 15.
Okay.
Ja. Dann Ende 2020 wurde es dann einfach viel mehr. Ich habe gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Ich fühle mich wie im Gefängnis, habe ich gesagt. Ich habe gesagt, ich muss hier raus. Dann hatte ich Stress mit meiner Freundin, bin abends abgehauen, habe mich dann mit ihr getroffen. Genau, und es kam dann raus, dass ich abends abgehauen bin. Und in dem Schülerwohnheim habe ich auch viel Kacke abgezogen. Also hatte auch mal Gras dabei, hatte Schlagring dabei, habe oft mit den Jungs da mich geprügelt. Was heißt geprügelt? Ich habe dir halt ein paar Fäuste auf die Arme gegeben. Und also nicht aus Hass, aber...
Warum hast du das gemacht?
Gute Frage. Also eigentlich liebe ich die Jungs. Also ich habe bis heute immer noch Kontakt zu Vereinzelten. Ich habe die nie gehasst oder sonst irgendwas, aber ja, einfach so aus Spaß, weil es mir Spaß gemacht hat damals.
Was meinst du denn, was war der Grund dafür? Weil irgendwo muss ja die Quintessenz dessen gelegen haben. Fehlende Aufmerksamkeit?
Nee, ich glaube, das ist leider in unserer Jugend heutzutage so, dass man, es macht gegenseitig Spaß, man haut sich auf den Arm oder man schubt sich ein bisschen und genau, man testet die Grenzen der anderen, schaut, okay, wie kräftig ist man, macht mal ein bisschen Kräfte messen.
Aber das erklärt ja nicht, wieso du einen Schlagring bei dir trägst oder wieso du Gras mit ins Heim gebracht hast.
Nee, das war eher Dummheit wahrscheinlich. Genau, in der Zeit war ich nicht so, also ich habe vieles unüberlegt gemacht, genau.
Okay, und dann hattest du häufiger, bist du angeeckt, das wurde wahrgenommen und wie ging es dann weiter?
Ja genau, also ich hatte einfach keinen Bock mehr. Die haben mir immer mehr Chancen gegeben. Ich habe gesagt, okay, wir geben dir noch eine Chance. Also ich war relativ gut, ich hatte gute Noten.
Was würdest du sagen, was war der ausschlaggebende Grund, wieso du dich dazu entschieden hast, doch einen anderen Weg einzuschlagen?
Ich glaube, es hat sich so langsam in mein Leben reingeschlichen. Vor allem, also Corona war ein Riesenpunkt immer, also es hat alles betroffen. Es gab keine Schule mehr. Da musste ich mal eine Woche nach Hause, da musste ich wieder 2 Wochen in Schülerwohnheim, dann die ganze Zeit. Also es war auch 3 Stunden Fahrt, also ich bin da mit dem Zug immer hin und zurück gefahren. Genau, und da war, also ähnlich wie im Seehaus hier, es war der Tagesablauf auch, also morgens Schule bis 16 Uhr. Also ich war auf einer ganz normalen öffentlichen Schule. Nach der Schule musste ich ins Schülerwohnheim, da hatte ich Hausaufgaben, da hatte ich Koran und dann Gebete und bis 22 Uhr auch nur Fullprogramm. Genau, und es hat sich dann halt, irgendwann wurde es dann zu viel. Ich hatte Lust, Party zu machen. Ich wollte mit meinen Jungs raus, ich wollte also saufen, kiffen. Mhm. Genau, ich wollte einfach niemanden mehr haben, der einfach sagt, okay, hier stehst du auf, da gehst du zur Schule, da kommst du zurück.
Okay, wie ging es dann weiter?
Genau, dann war 2020, da wurde ich erwischt, dass ich abends wieder abgehauen bin. Da, also da gibt es auch so ein Ministerium mäßig. Und die sind dann gekommen, die haben gesagt, Erim, wir geben dir noch eine letzte Chance. Entweder nutzt sie oder du musst gehen. Da habe ich gesagt, nee, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe. Habe am selben Tag noch meine Sachen gepackt, bin nach Hause gegangen. Genau, dann ging eigentlich alles relativ sehr schnell. Dann war es nicht mehr alle paar Wochen mal kiffen und saufen, sondern ab da war ich jeden Tag nur noch Party machen, war jeden Tag nur noch draußen. Genau, und dann war, also ich habe im Januar Geburtstag.
Ja.
Da war mein 16. Geburtstag.
Noch eine Zwischenfrage.
Klar.
Wie hat denn deine Familie darauf reagiert, als du wieder zurückkamst und eigentlich im Prinzip nur irgendeinen Scheiß angestellt hast?
Ja, die wussten ja nicht alles. Die wussten nur, ich bin die ganze Zeit draußen, aber also vom 15-jährigen Jungen erwartet man auch nicht, dass er so viel Kacke baut. Ja.
Okay, aber also die haben das gar nicht mitbekommen?
Nein, also klar, am Ende, wenn ich dann halt bis auf nach Hause komme, so hat sich dann schon gemerkt, dass ich trinken war und so, aber ich habe ja auch nicht, keine Ahnung, ich bin ja nicht rausgegangen, habe angefangen, Drogen zu verkaufen oder Sachen auszurauben. Ich war ja lediglich nur saufen und Party machen.
Okay.
Klar hat es meine Mutter nicht toll gefunden. Die hat auch gesagt, ich soll zu Hause bleiben. Und damals war eh schwierig mit Schule. Also meine alte Schule hat mich dann damals nicht aufgenommen. Musste ich auf eine neue Schule wechseln und zwar dann auch die ganze Zeit Online-Unterricht. Bin morgens 8 Uhr aufgestanden, habe Online-Unterricht angemacht, bin dann schlafen gegangen bis 15 Uhr. Und erst da hat dann mein Tag angefangen.
Warum wollte dich deine alte Schule nicht wieder aufnehmen?
Ja, weil ich da nur Scheiße gebaut habe damals. Ja.
Warst du dir dessen bewusst oder war das eine scheißegal Einstellung, die du da hattest?
Nee, es war eigentlich komplett unüberlegt. Also ich hatte meine Jungs, mit denen haben wir Kacke gebaut, haben Schule geschwänzt, sind dann Mittagspause abgehauen, sind klauen gegangen, haben angefangen zu rauchen. So Alltagsscheiße, die wir gemacht haben. Ja. Das ist auch, also wir haben niemanden wirklich verletzt oder sonst irgendwas. Wir haben dann halt einfach unser Spaß gesucht.
Okay. Du hast gesagt, war dein Januar dein Geburtstag, du bist 16 geworden. Wie ging's weiter?
Genau, und also ich war schon immer ein Mensch, der immer viel mit anderen Frauen zu tun hatte. Deswegen war mir klar, okay, wenn ich jetzt mit anderen Frauen meinen Geburtstag feiere, könnte es nicht so enden, wie ich es will. Also meine Freundin war da nicht dabei. Mhm. Die war, also die wohnt ja 3 Stunden weg von mir. Die hat da gewohnt, wo mein Schülerwohnheim damals war. Mhm. Genau, und da hab ich nur unter Jungs gefeiert. Wir waren 6, 7 Jungs und dann ist ein bisschen ausgeartet. Da waren wir auf einmal 30, 40 Leute, sind noch auf eine andere Party gegangen. Da ist auch meine Freundin dann damals fremdgegangen. Genau, und dann war das so eine Woche so zwischen uns und wir hatten die ganze Zeit nur Stress. Irgendwann habe ich ihr dann auch gesagt, okay, ich bin dir fremdgegangen. Da hat sie mich verziehen. Dann hatten wir wieder, es war die ganze Zeit nur so komische Stimmung und sie hat die ganze Zeit geweint und ich habe sie verletzt und ich wollte eigentlich nur meinen Spaß haben. Es war dann die ganze Zeit nur hin und her. Wir konnten uns halt nur einmal in der Woche, also am Wochenende konnten wir uns nur sehen. Dann bin ich dann zu ihr gefahren oder wir haben uns halt irgendwo in der Mitte getroffen oder so. Mhm. Genau, und dann irgendwann im März habe ich dann gesagt, okay, das ist zu viel, du weinst nur wegen mir, ich verletze dich nur, die Beziehung tut uns nicht gut. Ich bin 16 Jahre alt, die war damals 15. Ich habe gesagt, das führt zu nichts, so ich will mein Leben leben, ich will nicht mit 16 schon mich an jemanden binden. Und genau, dann habe ich Schluss gemacht. Die war natürlich am Boden zerstört. Und da ging es dann eigentlich nur noch bergauf. Da war ich wirklich 24/7 nur noch besoffen, also ich war im Dauerrausch. Ich hatte viele Freunde. Also ich war nicht nur mit einem Freundeskreis unterwegs, wenn die mal nicht saufen wollten oder keine Ahnung, Schule oder Arbeit hatten oder sonst irgendwas, war ich halt mit einer anderen Gruppe unterwegs.
Hast du das gemacht, um dich zu betäuben?
Nee, ich weiß nicht, ich wollte einfach nur Spaß haben. So. Das hatte.
Aber Spaß haben ja auch seine Grenzen und du kannst doch relativieren, was du getan hast und wem du wie wehtust. Und ich würde jetzt dir einfach mal unterstellen, dass du das mitunter gemacht hast, um dem Schmerz der Trennung aus dem Weg zu gehen.
Also ich würde von mir behaupten, also ich war damals nicht so empathievoll und habe also vieles sehr, sehr unüberlegt. Auch meine Straftat, was ich alles gemacht habe, es war alles sehr unüberlegt. Ich habe nur von hier bis gleich gedacht. Ich habe nur für den Moment gelebt und genau, ich wollte meinen Spaß haben. Ich habe gesagt, ich bin 16 Jahre alt, ich will nicht irgendwann alt sein und sagen, ah, hätte ich das noch gemacht oder sonst irgendwas. Ich wollte alles auskosten, was noch ging in dem Alter. Genau, und da war ich dann im Dauerrausch und mit dem Mädel, mit denen ich an meinem Geburtstag fremdgegangen bin, mit der hatte ich dann auch was, nachdem ich die Beziehung beendet habe. Genau, und da hatte ich dann halt mit mehreren halt was am Laufen. Und genau, dieses Mädchen hat dann ihre Cousine irgendwas erzählt, dass wir was hatten. Also ich habe zu ihr gesagt, es soll unter uns bleiben. Ich mag es nicht, wenn groß über mich geredet wird oder sonst irgendwas.
Aber dafür kommst du ziemlich weit rum.
Ja.
Okay, wie ging's weiter?
Genau, dann hat sie es ihrer Cousine erzählt und die Cousine hat es einem Jungen erzählt, mit dem ich vor ein Jahr davor mal Stress hatte. Der Junge hat dann halt immer mit meiner Schwester telefoniert und es hat mir natürlich gar nicht gepasst, so als großen Bruder. Dann bin ich dann halt ans Telefon gegangen, habe gesagt, ey, wenn du keinen Kontakt abbrichst, haben wir Stress. Dann hat gesagt, ja, kennst du mich nicht mehr von damals und wir waren auf einer Schule. Ich habe gesagt, nee, ich kenne dich nicht, du hast keinen Kontakt und fertig. Genau, und das war es dann einfach, dann habe ich seitdem auch nicht mehr mit denen was zu tun gehabt. Und wo der es dann mitbekommen hat, hat er mich dann daraufhin angeschrieben.
Was hat er mitbekommen? Da musst du
dass ich halt mit dir geschlafen habe.
Okay. Genau.
Der hat nicht mal Stress gesucht. Der hat mir halt nur gesagt, ja, stimmt es und so. Es hat dann halt immer so, es hat sich übel lang gezogen, weil ich war die ganze Zeit nur besoffen, da hat er mir was geschrieben. Es hat 5 Tage gedauert, bis ich geantwortet habe. Da habe ich denen irgendwas geschrieben. Dann hat es wieder eine Woche gedauert, bis ich geantwortet habe. Genau, es hat sich dann übel lang gezogen.
Aber die waren nur befreundet, das Mädchen, mit dem Ahnung. Du was hattest und der Typ, der Interesse an deiner Schwester hatte?
Ja, genau, die waren nur befreundet.
Ja, okay.
Das Mädchen hat, also ich habe mit einem Kollegen telefoniert gehabt, die ist dann ins Anruf reinkommen. Hat dann voll geweint, hat gesagt, ey, der erzählt Lügen rum und der macht mich voll fertig und so. Und ich kann es gar nicht, wenn ein Mädchen unterdrückt wird oder fertig gemacht wird, da werde ich direkt komplett sauer. Genau, und weil mein Kollege dann auch im Anruf drin war, konnten wir halt nicht so ganz offen reden. Genau, dann bin ich halt ausgetickt, dann wollten wir uns den halt packen. Danach, also mein Kollege hat in der Nähe von dem gewohnt, der gesagt, ich gehe jetzt raus, ich schnapp mir den. Da haben wir den auch angerufen und so. Und
ja. Aber was meint denn Unterdrückung? In dem Kontext, das verstehe ich nicht so ganz.
Also die hat mich angerufen, hat gesagt, ja, da ist einer, der macht mich ja voll fertig, der zieht Lügen über uns rum.
Okay, alles
genau,
klar.
Da bin ich dann voll sauer geworden. Wie gesagt, mein Kollege wollte dann zu denen, um sich mit dem zu hauen. Und dann habe ich mit den Jungen geschrieben, ich habe gesagt, ey, was soll die Scheiße und was willst du hier erreichen und so. Genau, und da hat er gesagt, ey, das stimmt nicht, dieses Mädchen lügt. Genau, ich habe natürlich dem Mädchen geglaubt. Genau, ich habe den Jungen eh nicht gemocht, ich konnte ihn nicht leiden. Und dann irgendwann hat er mir dann im Laufe des Gesprächs ein Audio geschickt, wie die weint und ein Audio an ihre Cousine schickt, sagt so, warum erzählst du weiter, ich habe sie im Vertrauen gesagt. Genau, und dann war klar, das Mädchen hat gelogen, dann hatte ich auch kein Problem mehr mit dem Jungen. Dann habe ich gesagt, okay, alles gut, wir haben kein Problem. Und da habe ich mit dem Mädchen einen Kontaktabbruch gemacht. Ich sage, ey, ich hasse es angelogen zu werden, du lügst mich an und erzählst so eine Lüge wegen, die hätten wir fast Stress gehabt, hätten uns gehauen und so. Genau, und es hat sich dann voll lang gezogen. Und ich war damals ein sehr eifersüchtiger Mensch. Da habe ich irgendwann gesehen, dass er meiner Freundin, also meine damaligen Ex-Freundin dann auf Insta folgt.
Die 3 Stunden entfernt wohnte.
Genau, ja, also mit der ich dann Schluss gemacht habe im März. Genau, und dann habe ich den angeschrieben und gesagt, ey, du blockierst sie auf der Stelle. Und dann hat er gesagt, nee, du folgst auch meiner Ex-Freundin. Ich habe keine Ahnung, wer deine Ex-Freundin ist. Wenn du willst, ich blockiere die, dann blockierst du meine Ex-Freundin. Da haben wir es gemacht. Dann war wieder alles gut. Also immer die ganze Zeit hin und her. Wir hatten Stress, dann war wieder alles gut. Dann wieder Stress.
Hormonelle Probleme.
Genau.
Hattet ihr denn auch im echten Leben Kontakt oder nur über Social Media?
Ja, also der hat in derselben Stadt gewohnt. Also wenn ich in der Stadt rumgelaufen bin, den gesehen habe und so, haben wir uns Hand gegeben und das war's. Also ich habe nie mit denen irgendwelche Berührungspunkte gehabt oder sonst irgendwas.
Habt ihr euch denn auch so gut verstanden, dass ihr euch privat getroffen habt zum Saufen oder so?
Ich habe nichts mit dem zu tun gehabt.
Okay. Ja.
Genau, und dann war wieder alles gut und da war, ich weiß nicht mehr ganz genau, es ist über 3 Jahre jetzt her, da hatten wir nochmal die ganze Zeit Stress und alles war gut. Und
aber eher wegen belangloseren Dingen.
Ja, also nichts.
Wegen Frauen.
Das weiß ich nicht, also nichts Dramatisches auf jeden Fall. Genau, heute würde ich darüber sagen, okay, warum streitet man sich darüber, kann man ganz normal auf eine erwachsene Art klären. Genau, und dann irgendwann hatte ein Kollege von mir seinen 18. Geburtstag. Wir waren übers Wochenende weg, waren feiern. Genau, und dann an einem Samstag hat mich dann meine damalige Ex-Freundin angerufen. Da war ich schon meine ersten Mission am Trinken. Es war irgendwann 12, 13 Uhr. Wir waren also einen Tag davor haben wir in einem Bauwagen gepennt und genau noch voll verkatert, irgendwo Rewe gegangen, haben uns noch was zum Trinken geholt.
Ich habe noch mal eine Zwischenfrage. Du sprichst jetzt sehr über deinen Alkoholkonsum. Würdest du rückblickend sagen, dass das schon eine Sucht war oder war das nur eine Gewohnheit?
Ich glaube, es war eine Gewohnheit, also Sucht, also wenn ich nicht getrunken habe, war es auch kein Problem, wenn ich mal einen Tag zu Hause war oder so. Also ich hatte nie einen Drang danach, ich muss jetzt was trinken oder sonst irgendwas. Also alles, was ich erzähle, das war alles im Zeitraum von 4 Monaten. Also es war jetzt keine jahrelange Alkohol-Sauf-Geschichte oder sonst irgendwas. Es waren ja alles 4 Monate, bis ich in Haft gekommen bin.
Mhm.
Genau, und da hat sie mich angerufen, hat dann angefangen zu weinen, hat gesagt, hey, komm zu mir zurück, ich will nicht, dass wir getrennt leben. Da habe ich gesagt, nee, ich will mit dir keine Beziehung, ich will mit dir nichts zu tun haben. Und da habe ich auch aufgelegt, da waren wir halt bis abends saufen. Irgendwann, gegen 23 Uhr oder so, habe ich sie dann angerufen. Ich wollte wahrscheinlich nur Stress oder sonst irgendwas, so auf Krawall gebürstet. Habe sie dann angerufen. Genau, und da hat sie mir erzählt, ja, da gibt's einen Jungen, der erzählt Lügen über dich rum. Der hat ja gesagt, ja, der erzählt mir, du bist mir die ganze Zeit nur fremdgegangen, du hast mich nie geliebt, du hast mich nur ausgenutzt. Genau, hat mir geschrieben, wenn ich jemanden besseren brauche, dann soll ich mich bei ihm melden und so. Da war ich natürlich auf 180. Ich habe gesagt, ey, laberst du eine Scheiße, das stimmt alles nicht. Genau, und ja, dann bin ich ausgerastet. Ich habe gesagt, ich steche den ab. Und ich wusste nicht mal, wer das ist. Die wollte mir den Namen nicht sagen. Dann habe ich so lange auf sie eingeredet, bis sie mir den Namen gesagt hat. Und dann irgendwann hat sie mir den Namen gesagt und bam, ich habe nur noch schwarz gesehen. Ich habe gesagt, okay, das war der Junge, mit dem ich die ganze Zeit diese Probleme hatte. Genau, und zwar, wie gesagt, es waren keine gravierenden Sachen, wo man jemanden dafür ins Leben nehmen muss oder irgendwie hauen muss oder sonst irgendwas, aber es hat sich halt so gestaut und genau, es war eh so eine Lage in meinem Leben, so eine Situation, wo ich keinen Halt hatte, keine Perspektive, ich hatte keine Schule, keine Arbeit, war durchgehend nur besoffen. Genau, und wo ich den Namen gehört habe, habe ich schwarz gesehen, habe gesagt, ey, hab da aufgelegt. Meine Jungs, also drei meiner Jungs waren da neben mir, die haben es mitbekommen. Wie ich gesagt habe, ich steche den ab. Dann sind wir rein in seine Wohnung.
Direkt im Anschluss?
Ja, genau, also wir waren direkt vor der Haustür. Also wir wollten gerade reingehen und habe ich mit ihr telefoniert. Dann sind wir rein, haben einen anderen Kollegen angerufen, der auch also in der Stadt wohnt, wo mein Schülerwohnheim damals war. Ich habe gesagt, ja, ich muss was klären morgen, ich komme ein paar Tage zu dir. Genau, bin ich schlafen gegangen, nächsten Morgen aufgestanden. Ein Messer hatte ich immer bei mir. Genau, bin kurz nach Hause, habe Geld für meine Flucht geholt.
Was ist das für ein Messer gewesen?
Das war ein ganz normales Taschenmesser, also jetzt nichts Großes.
Hm?
Ja. Genau, dann habe ich Geld geholt für meine Flucht, habe meinen Opfer angerufen, habe gesagt, ey, komm, wir treffen uns. Ich sagte die Wahrheit zwischen den Mädchen und wir hatten noch wegen irgendwas anderem Stress, ich weiß nicht mehr wegen was. Genau, der dachte halt dann, ich komme mit mehreren Leuten, also wie gesagt, es war eine angespannte Situation, nicht nur mit mir und ihm, sondern mit mehreren von meinen Jungs. Der dachte halt, wir wollen den hauen. Genau, und dann hat er halt gesagt, ja, lass uns da. Und es hat sich halt voll lang gezogen, lass uns da treffen. Ich habe gesagt, ich bin alleine. Da habe ich ihn auch über FaceTime angerufen. Ich habe gesagt, schau, ich bin ganz alleine. Ich fahre gerade zu dir. Genau, und dann irgendwann haben wir uns geeinigt. Dann war ich am Treffpunkt. Genau, da habe ich ihn angerufen. Da hat er gesagt, ja, der muss noch was wegen Geld klären oder so. Der kommt gleich. Wie gesagt, da dachte ich, komme mit meinen Leuten, um ihn zu schlagen. Also hat er auch zwei, drei seiner Kollegen angerufen. Dann sind die gekommen. Und dann, wo er gesehen hat, dass ich alleine war, hat er seine Jungs weggeschickt. Genau, da hat er gesagt, ja, komm auf. Also der war auf der anderen Straßenseite, der hat gesagt, ich soll zu ihm kommen. Ich gesagt, ja, komm jetzt hierher. Und es war halt so eine Baustelle und so eine abgelegene Seitenstraße, also so ein kleiner Durchgang, wo eigentlich niemand war. Genau, dann habe ich den halt überredet, dahin zu kommen. Genau, und dann standen wir da halt in dieser Gasse und da habe ich mit denen geredet und Mädchen und so, habe ich gesagt, okay, zeig mir ein paar Chatverläufe, weil ich wollte auch die Wahrheit wissen, also die hat irgendeine Kacke über mich gelabert. Genau, dann habe ich gesagt, ja, zeig mir diesen Chatverlauf. Hat sein Handy aufgemacht. Da habe ich gesehen, dass er halt 3, 4, 5 Leuten geschrieben hat, dass er sich jetzt mit mir trifft. Und da war mir klar, okay, ich muss ihn jetzt umbringen und noch sein Handy klauen, um die Beweise zu löschen. Und dann, also das lief dann ganz anders, als ich geplant habe. Eigentlich war mein Plan, ich treffe mich mit ihm, bringe ihn um und fertig. Genau, da hat sich das Gespräch voll lang gezogen. Da haben wir 10, 15 Minuten lang geredet ungefähr. Genau, und dann irgendwann habe ich nochmal gesagt, also die ganze Zeit gesagt, hol dein Handy raus, zeig mir diesen Chatverlauf. Hat er die ganze Zeit sein Handy geholt, Chatverläufe gezeigt. Dann irgendwann, wo ich dann sein Passwort gesehen habe, genau, habe ich direkt das Messer rausgezogen, habe 7-mal auf ihn eingestochen.
Wohin?
Genau, überall, also ganzer Oberkörper, Bauch, Rücken, Schulter, Nacken, Kopf, Brust, genau, überall hin. Dann irgendwann ist er mir, also der hat sich natürlich gewehrt, hat sich gedreht, hat gesagt, ey, was machst du, lass mich los. Genau, dann irgendwann ist er mir aus den Händen entkommen, ist angefangen zu sprinten. Ich bin ihn direkt hinterher gesprintet, also Messer war noch in meiner Hand. Genau, der ist dann auf die Bundesstraße gelaufen, hat seine Hände hochgehoben, hat angefangen Hilfe zu schreien. Genau, es war eine stark befahrene Straße, war eine dreispurige Schnellstraße.
War das tagsüber?
Genau, es war, ich glaube, 14 Uhr oder so, mitten am Tag. Genau, dann war der auf der Bundesstraße, ist dann ohnmächtig geworden. Dann stand, also der lag halt vor mir, ich stand vor ihm. Messer war in meiner Hand, in meiner Jackentasche und... Genau, da habe ich kurz überlegt, habe runtergeschaut, habe hochgeschaut. Ich sage, okay, da waren schon 10, 15 Autos direkt angehalten. Habe gesagt, okay, jetzt sind viel zu viele Zeugen. Genau, bin direkt abgehauen, bin zum Bahnhof, bin zum Kollegen gefahren. Genau, und zufälligerweise stand da meine Freundin, also meine damalige Ex-Freundin dann am Bahnhof. Ach ja, das kann doch nicht sein. Genau, da hat mich dann mein Kollege vom Bahnhof abgeholt, sind zu ihm gegangen. Ich war halt noch an meinem Hals, mein T-Shirt, also es war alles noch voll mit Blut. Genau, also meine Hand war auch offen. Also wo ich zugestochen habe, ist mir das Messer in meine Hand reingerutscht, habe mir in meine Hand alles aufgeschnitten. Genau, also ich war noch voll mit Blut. Genau, bin zu ihm nach Hause, habe mich umgezogen, war kurz duschen. Genau, dann wollte meine Freundin mit mir reden.
Was hast du denn dabei gedacht?
Nix. Also
im Prozess, während du geduscht hast. Was hast du denn dabei gedacht? Du musst doch irgendwas dabei gedacht haben.
Ja, das denkt man sich, dass ein Mensch nachdenkt, aber auch der Tag davor bei dem Telefonat oder wo ich meine Flucht geplant habe, ich habe an nichts gedacht. Also ein Mensch, der logisch denken kann, will sagen, okay, du machst was, darauf folgt eine Konsequenz. Was ich gedacht habe, okay, ich mache was, okay, Polizei wird mich ein, zwei Tage suchen, aber was ist danach? Soweit habe ich nicht gedacht. Ich wollte was, ich habe es gemacht, ich hatte ein Ziel, also habe ich es verfolgt. Genau.
Warst du zu dem Zeitpunkt, wo du den Entschluss gefasst hast, diesen Menschen zu töten, warst du in diesem gesamten Prozess bei Bewusstsein oder hattest du dich durch Drogen oder Alkohol in irgendeiner Art und Weise betäubt?
Ich war halt an dem Tag saufen.
Ne, du warst am Tag davor saufen.
Ja, genau. Achso, ne, an dem Tag war ich nichts.
Du bist morgens aufgewacht. Ja, das heißt genau. Also, du hast vielleicht noch Restalkohol gehabt, ja, aber du warst nicht betrunken.
Nee. Also ich war komplett bei Bewusstsein. Genau, jetzt würde ich sagen, das ist doch bescheuert. Wie kann man nicht nachdenken, dass, wenn du was machst, dass eine Konsequenz darauf folgt? Alles, was du machst, egal ob positiv oder negativ, hat eine Konsequenz. Und soweit habe ich eben nicht gedacht. Ich habe gedacht, okay, du hast was gemacht.
Hat es nichts in dir ausgelöst, zumindest das Blut zu sehen oder diesen Stich oder diesen Schmerz? Der Mensch muss ja schreien. Das muss doch irgendwas, hattest du da keine Regung innerhalb deines Körpers gespürt?
Ich glaube, klar, bevor ich zugestochen habe, war komplett voll mit Adrenalin und ich habe auch überlegt, ob ich es abbrechen soll. Dann habe ich gesagt, soll ich machen, soll ich nicht machen? Die ganze Zeit im Kopf hat es gerattert und danach hat es sich in mir drin noch mehr gesteigert. Ich habe gesagt, okay, sowas darf ich nicht zulassen. Klar, war dann bestimmt auch noch dieser gewisse Druck von außerhalb, okay, meine Jungs haben es gehört, wenn ich es nicht mache, bin ich dann eine Pussy oder sonstige Sachen. Genau, und danach bin ich noch aggressiver geworden. Ich habe gesagt, sowas darf ich nicht zulassen. Der hat meine Freundin angemacht, der hat damals mit meiner Schwester telefoniert, der hat so oft Stress mit mir geschoben. Genau, ich habe gesagt, sowas darf ich nicht zulassen. Und dann bin ich noch aggressiver. Und dann irgendwann habe ich, wo ich seinen Ping gesehen habe, wo das Messer draußen war, war eh schon alles vorbei. Also da gibt es keinen Weg mehr zurück. Da siehst du nur noch schwarz, du bist einfach nur noch im Tunnel. Und da agierst du einfach. Und ich wusste auch nicht, dass ich sie mal auf ihn eingestochen habe. Ich dachte, also meine Wahrnehmung war damals, dass ich 2, 3, 4 Mal maximal eingestochen habe. Es kam erst im Nachhinein raus, dass er 7 Stiche von mir bekommen hat. Genau, und es passiert einfach. Und es war ja auch, genau, es war vielleicht innerhalb von 20, 30 Sekunden das alles. Genau.
Du hast jetzt davon berichtet, dass du deine damalige Ex-Freundin gesehen hattest. Hattest du ihr gesagt, was passiert ist?
Nee, also am Tag davor hat sie ja am Telefon gehört, dass ich sage, ich werde den abstechen. Also konnte sie sich wahrscheinlich denken.
Aber hast du ihr nochmal was gesagt? Habt ihr miteinander gesprochen? Oder habt ihr euch nur gesehen?
Genau, also danach hat mein Kollege mich überredet, nochmal mit meiner Freundin zu reden. Da habe ich mich mit ihr getroffen. Der hat halt komplett geweint. Genau, also ihr Ziel war natürlich, wieder mit mir zusammenzukommen. Also wir sind jetzt heute immer noch zusammen. Wir sind jetzt mittlerweile seit 4 Jahren zusammen. Genau, und.
Machst du ihr Vorwürfe?
Ich ihr?
Ja.
Nein.
Warum?
Nein, auf keinen Fall.
Warum?
Ja, die hat nichts damit zu tun. Also,
sie hat schon was damit zu tun, wenn du es genau nimmst.
Ja, klar, die war halt mittendrin, aber die hat ja nie zu mir gesagt, okay, du musst es machen. Oder?
Nee, aber sie war ja im Prinzip der Auslöser, wenn du es genau nimmst.
Ja, das würde ich nicht sagen, weil ich glaube, das dachte ich auch eine lange Zeit, okay, der hat was gemacht, was ausgelöst hat, aber jetzt würde ich sagen, ich weiß, in dem Moment, wo ich auf ihn eingestochen habe, da hatte ich nicht meinen Hass gegenüber ihm. Ich glaube, es war alles nur Hass auf alles, Hass auf die Menschheit, Hass auf mich selber, Hass auf mein Umfeld. Einfach, ich war so ein hasserfüllter Mensch. Ich habe meine Welt nicht verstanden, ich hatte nichts zu tun. Ich hatte keinen Halt, kein Ziel, nichts, worauf ich mich hinarbeiten konnte, wo ich sagen könnte, okay, dafür arbeite ich, dafür mache ich meine Schule, da will ich irgendwann hin. Ich habe nur für den Moment gelebt. Ich war ein sehr, sehr hasserfüllter Mensch. Ich habe irgendwie alles gehasst um mich rum.
Macht sie dir Vorwürfe?
Ich glaube nicht, ich hoffe nicht. Also seit dem Vorfall haben wir auch nie wirklich darüber geredet. Also es ist halt blöd, ich war davor 1 Jahr 8 Monate im Gefängnis, bevor ich ins Seehaus gekommen bin, also im geschlossenen Vollzug. Und da hast du halt nur 2-mal im Monat für 2 Stunden Besuch und kannst halt alle 2 Tage mal 15, 20 Minuten telefonieren. Wenn da jetzt so ein riesiges Thema aufmachst, ist dann halt einfach beschissen, weil an der weint sie oder ist irgendwas. Oder dann fährt sie alleine nach Hause und dann will ich es einfach nicht, dass sie dann einfach weint oder traurig ist und ich kann nicht da sein für sie oder auch mit meiner Familie. Jetzt nach der Entlassung wird es ganz anders sein. Da haben wir wenigstens einen Rahmen, wo wir mal zusammensitzen können, wo wir dann auch zusammen trauern können, darüber reden können und danach ich auch meine Familie, meine Freundin trösten kann oder wo die mich trösten können. Und einfach den Rahmen gab es halt bis jetzt nicht in den letzten 3 Jahren.
Okay, dann lass uns nochmal zurückgehen zu dem Zeitpunkt, als du duschen warst. Du hattest ja deine Flucht geplant. Wie sollte die aussehen?
Genau, darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Also wie gesagt, ich wusste, die Polizei wird mich 1-2 Tage suchen. Danach keine Ahnung. Also ich war da, wie gesagt, ich habe für den Moment gelebt. Genau, also ich habe nichts überlegt.
Wie ging es denn dann weiter?
Genau, dann war ich mit meiner Freundin, wir waren in so einem Parkhaus. Die hat komplett geweint, die hat gesagt, ich soll zu ihr zurückkommen. Genau, ich muss nicht von heute auf gleich zu ihr zurück, aber langsam wieder zurück zu ihr kommen, dass sie mich liebt. Die hat halt eine halbe Stunde nur vor mir geweint. Und ich habe gesagt, nee, ich liebe dich nicht. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Ich will keine Leihbeziehung mit dir. Das kannst du komplett vergessen mit uns beiden. Genau, dann bin ich gegangen. Dann habe ich dann halt einfach für den, also ich habe nichts mehr gemacht. Da habe ich einfach, genau, mein und ihr Freundeskreis, wir haben denselben Freundeskreis. Und die wollten natürlich, dass wir wieder zusammenkommen. Also immer wenn ich mit meinen Jungs war, ist dann meine Freunde, ihre Freunde auch gekommen. Und die wollten uns dann wieder so ein bisschen verkuppeln. Und also niemand wusste es außer meine Freundin und bei dem Kollegen, bei dem ich war. Genau, von der Tat wusste sonst niemand. Also meine Jungs waren die ganze Zeit daneben, wussten halt nichts davon. Und die wollten es halt kuppeln. Und dann irgendwann waren wir dann zufälligerweise allein auf der Parkbank. Da waren wir dann 3 Stunden. Ich habe kein Wort mit ihr geredet. Also ich wollte keine Beziehung mit ihr, nichts. Der hat mich dann auch irgendwann gefragt, willst du nicht eigentlich mit mir reden? Ich habe gesagt, nee, will ich nicht. Genau, und es hat sich dann 3-4 Tage gezogen. Und es war halt so eine kleine Stadt, da ist eigentlich nie Polizei unterwegs. Irgendwann morgens, wo ich dann aufgestanden bin, habe ich dann voll viele Anrufe bekommen. Die haben gesagt, Adrian, verpiss dich aus der Stadt. Das ist alles voll mit Polizei und so. Genau, also es gab schon 2-3 Kollegen, die es wussten. Die haben gesagt, das ist alles voll mit Polizei, ich muss abhauen. Da habe ich einen Kollegen aus Bayern angerufen. Ich habe gesagt, ja, komm, du musst mich abholen. Ich habe gerade ein bisschen Probleme. Ich muss ein paar Tage bei dir unterkommen. Genau, dann ist er ein paar Stunden später mit seinem großen Bruder gekommen. Da haben die gefragt, ja, was ist los? Ich habe gesagt, ja, erzähl ich dir im Auto. Dann habe ich gesagt, ja, geht nicht, ich muss jetzt arbeiten gehen. Dann habe ich gesagt, wie jetzt? Dann hat er seinen kleinen Bruder abgesetzt. Sind wir dann an den Park gegangen. Da haben wir erstmal einen Joint geraucht. Und genau, da habe ich dann erzählt, was passiert ist. Genau, und ich habe so einen richtig hyperaktiven Freund damals gehabt. Also der war voll hippelig und konnte nicht auf der Stelle stehen. Und hat dann irgendwann gesagt, aha, Amjas. Also Amjas heißt Polizei. Und dann war ich voll panisch, habe nach hinten geschaut. Da war aber niemand. Da habe ich nochmal zurückgeschaut. Da habe ich noch 2 Beamten gesehen. Riesengroß Polizei hinten drauf. Da hat mein Herz angefangen zu rattern. Bin ich aufgestanden. Genau, dann haben die gefragt, was machen wir hier? Ich habe gesagt, ja, wir chillen. Genau, dann hat er gesagt, ja, allgemeine Personenkontrolle, einmal Sachen auspacken. Dann habe ich meine Bauchtasche ausgepackt, habe meinen Geldbeutel, mein Handy, genau, meine Boxershorts, war ja auf Flucht. Hab hingelegt.
Das Messer auch?
Nee, das Messer hatte ich direkt nach der Tat habe ich entsorgt, habe ich irgendwo im Wald geschmissen. Genau, hab's hingelegt. Da war noch einer, der war halt, genau, der, also wenn man den angesehen hat, da hat man direkt gesehen, der ist unschuldig. Der hat, also, genau, und zwar halt so ein zärtlicher kleiner Junge. Die haben den direkt beiseite genommen. Mich und meinen Kollegen haben die auf eine Seite genommen. Die wollten den halt so ein bisschen unter Druck setzen. Also, wahrscheinlich hat jemand die Polizei angerufen und haben gesagt, ja, da kiffen halt 2-3 Jugendliche. Genau, und da hat sich der Polizist kurz umgedreht. Da habe ich direkt meine Sachen gepackt, bin abgehauen. Genau, die sind mir nicht hinterhergerannt. Dann irgendwann hat mich da mein Kollege angerufen und hat gesagt, ja, okay, wir haben nur eine Verwarnung wegen Corona bekommen. Also, die kam ja aus Bayern nach Baden-Württemberg. Sonst nichts. Genau, und die sind dann die ganze Zeit halt rumgefahren und haben mich wahrscheinlich gesucht. Oder ich weiß ja gar nicht, ob die mich gesucht haben. Vielleicht war es ja auch tatsächlich nur eine allgemeine Personenkontrolle. Genau, und dann irgendwann ist dann der Bruder gekommen, hat uns abgeholt. Wir sind nach Bayern gefahren zu ihm. An dem Tag oder am folgenden Tag war auch ein SK-Einsatz bei dem Kollegen. Genau, also an dem Tag, wo ich abgehauen, also an dem Tattag, das war ein Sonntag, glaube ich, habe ich nochmal meine Jungs aus meiner Stadt angerufen. Ich habe gesagt, ey, ich bin jetzt ein paar Tage weg. Und die wussten dann klar direkt, was los war. Und sowas macht schnell die Runde, dass jemand abgestochen wurde. Genau, und die haben wahrscheinlich der Polizei gesagt, wo ich bin.
Sorry, dachtest du bis zu dem Zeitpunkt, du hast ihn tatsächlich getötet? Oder wusstest du, dass...
Ich habe sogar gehofft. Also ich habe gehofft, dass er stirbt. Ich habe auch jeden Tag im Internet nachgeschaut, Zeitung oder Polizeipräsidium, ob da irgendwas draußen ist. Dann irgendwann nach 3 Tagen stand da, glaube ich, dass halt ein 16-Jähriger einen 16-Jährigen abgestochen hat. Aber keine weiteren Infos. Und klar, also sowas spricht sich richtig schnell rum und es ging direkt jede Runde und nach 4 Tagen und so wusste ich, dass er überlebt hat, notoperiert wurde und 7 Stiche bekommen hat. Genau.
Wie ging es dann weiter?
Genau, dann war ich in Bayern. Der Kollege von mir, der ist auch ein richtiger Kiffer gewesen. Also wir waren wirklich die ganze Zeit nur kiffen und saufen. Morgens aufgestanden, haben erstmal einen Joint geraucht und genau, da habe ich so dahin gelebt. Also
irgendwann. 4 Tage?
Ich glaube, es waren insgesamt, also 8 Tage waren es insgesamt, wo ich auf Flucht war. Ich glaube, die ersten 3 Tage in Baden-Württemberg und die restlichen in Bayern. Genau, und da haben dann auch meine Jungs gesagt, du bist auch krank, du bist gerade auf Flucht, du läufst hier rum, als ob nichts wäre. Da hat der große Bruder auch von meinem Kollegen gesagt, ey, du weißt schon, du wirst irgendwann im Gefängnis landen, wenn die dich erwischen. Ich habe gesagt, ja, dann ist so, sollen die mich halt, also ich habe gesagt, ich stelle mich nicht, entweder erwischen die mich oder halt, dann bin ich halt auf Flucht. Genau, und das hat sich dann ein paar Tage gezogen. Dann hat mich der Vater von dem halt gefragt, ja, was machst du eigentlich hier? Ich habe gesagt, ja, ich habe ein bisschen Stress zu Hause. Und damals war ja diese eine Woche Präsenzunterricht, eine Woche Online-Unterricht. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe diese Woche Online-Unterricht. Deswegen bin ich hier. Da hat er, glaube ich, irgendwie meine Mutter angerufen. Also der hat es dann mitbekommen. Der große Bruder von meinem Kollegen hat es ihm erzählt. Genau, und da hat er meine Mutter angerufen, hat die nach Bayern geholt. Also der Junge, der war damals auch mit mir im Schülerwohnheim. Der ist dann komplett schiefe Bahn abgerutscht und genau, es war halt ein richtig enger Freund von mir. Genau, dann hat mich der Vater angerufen, der hat gesagt, ey, ich und mein Kollege sollen in die Werkstatt kommen, das ist wichtig. Sind in die Werkstatt gefahren und genau, sind dann ins Büro reingegangen. Dann war auf einmal meine Mutter und meine Geschwister da und ich war schockiert, ich so, ey, was machen die hier? Dann haben wir die rausgeschickt, haben versucht, meinen Anwalt anzurufen, es war halt abends um 7 Uhr schon, also da ist niemand reingegangen. Genau, dann haben wir noch 10, 15 Minuten geredet, sind raus. Da hat der Vater gesagt, ja, okay, also hat einen Anruf bekommen, hat gesagt, ja, ich habe einen Termin, ich muss jetzt gehen. Der ist dann mit dem Transporter weggefahren. In der Sekunde ist mein Kollege und sein Bruder gekommen. Genau, die wollten mich abholen. Dann war halt der Plan, dass wir halt zurück zu mir nach Hause fahren und uns am nächsten Tag stellen. Ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte oder, wie gesagt, ich habe halt nie in dem Zeitraum von einem halben Jahr habe ich wirklich bei nichts nachgedacht. Ich habe einfach nur noch gehandelt. Genau, da habe ich gesagt, ja, okay, dann gehen wir halt zu meinen Kollegen, kurz noch meine Sachen holen. Da bin ich vorne mit meinen Kollegen und seinem großen Bruder ins Auto eingestiegen, hinten meine Mutter und meine Geschwister. Genau, da sind wir gerade angefahren, kommt uns ein schwarzer Mercedes entgegen. Dann fängt er an, auf Türkisch zu schreien, Erim Kaç, Erim Kaç, das heißt Erim, hau ab. Und ich weiß nicht, was ich mache, ich habe nichts gerafft. Dann hat der Auto zugeschlossen. Innerhalb einer Sekunde war das Auto komplett voll mit Polizei, haben gegen die Scheiben geschlagen, haben gesagt, kommen Sie raus. Genau, dann habe ich gesagt, ja, ich gehe raus. Und habe ich die Tür aufgemacht, habe meine Hände hochgemacht, hinterm Nacken, bin direkt auf die Knie gefallen, mich hochgepackt, auf den Boden geschmissen, direkt auf meinen Kopf, 3 Beamte auf meinen Rücken, 5, 6, meine Beine haben 2 festgehalten, haben dann gefragt, ja, sind Sie Erim? Ich habe gesagt, ja, ich bin's, wie heißen Sie? Ich habe dann nochmal meinen Namen wiederholt. Genau, da haben die mich festgenommen. Bin dann aufgestanden, da habe ich gesehen, meine Mutter und meine Geschwister komplett am Weinen, am Boden zerstört. Der große Bruder von meinem Kollege fängt an zu schreien, ich kenne den nicht. Mein Kollege ist am Auto angelehnt, wird gerade kontrolliert. Genau, und habe eigentlich dabei nichts gefühlt. Also
nicht mal, als du deine Familie gesehen hast?
Erst, also, wo ich die Weine gesehen habe, klar, das war das Einzige in meinem Leben, was mich dann wirklich mal im Herzen berührt hat, wo ich dann verletzt war. Aber sonst bin ich aufgestanden, habe meinen Kollegen gesehen, habe den sogar noch angelächelt. Ich habe gesagt, ey, wir sehen uns. Dann haben die einen Gürtel um mich rumgemacht, Handschellen dran. Und da habe ich dann ist meine Mutter zu mir weinend gekommen, durfte sich verabschieden. Da war ich schon echt ein bisschen am Boden, wo ich sie weinen gesehen habe. Genau, dann wurde ich in meine Stadt gefahren, aufs Polizeipräsidium.
Das heißt wieder zurück nach Baden-Württemberg?
Genau, da haben die mich, also 2 Jahre schon irgendwann, 1929 wurde ich verhaftet. Genau, bin ich zurück in meine Stadt, haben die mich aufs Polizeipräsidium gebracht, musste die Nacht da schlafen. Genau, am nächsten Tag war der Termin mit dem Haftrichter. Haben gesagt, ja, ich komme in Untersuchungshaft nach Stammheim. Genau, und so bin ich in Haft gelandet.
Hattest du da dann das Gefühl, was habe ich hier eigentlich gemacht oder was ist hier schiefgelaufen?
Tatsächlich gar nicht. Also ich weiß nicht, wie ich damals so sein konnte. Also ich kann mir jetzt heute wirklich null erklären. Ich bin in Haft gekommen, bin da in die Schleuse rein, musste meine Sachen abgeben und ich war wirklich, ich habe nichts gefühlt. Ich bin da rein, habe meine Sachen abgeben, bin in meine Zelle, hab Fernseher angemacht und das war's. Also nicht nachgedacht. Und das Schlimme war, also das habe ich vorhin vergessen zu erzählen, einen Tag bevor ich verhaftet wurde, habe ich mich nochmal mit meiner damaligen Ex-Freundin getroffen. Nochmal, also während ich auf Flucht war, habe ich auch die ganze Zeit mit ihr geschrieben, also übel viel geschrieben. Da habe ich mich einen Tag bevor ich verhaftet wurde nochmal zufälligerweise mit ihr getroffen. Genau, haben noch ein bisschen geredet. Und einen Tag später wurde ich verhaftet. Und genau, also ich wurde am 3. Mai verhaftet. 4. Mai bin ich in Haft gekommen und am 5. Mai hatte sie Geburtstag. Und genau, es war dann schon echt hart für sie. Und da habe ich ihr auch einen Brief geschrieben. Ich habe gesagt, ey, ich bekomme mindestens 5-6 Jahre. Die Beziehung wird so nicht laufen. Ich habe gesagt, geh du deinen Weg, ich gehe meinen Weg. Genau, also ich war komplett gefühlslos. Da hat es mir auch, also wenn du in Haft, also in Untersuchungshaft bist, dann hast du so Einschränkungen mit Brief und Telefonat. Also du hast einen Brief hingeschickt, das muss an deine Staatsanwaltschaft, von deiner Staatsanwaltschaft gelesen werden, kontrolliert werden und dann wird es abgeschickt. Also wenn du einen Brief geschrieben hast, hat es mindestens einen Monat gedauert, bis zu ihm angekommen ist. Genau, da habe ich nach 1,5 Monaten irgendwann einen Brief zurückbekommen. Da denke ich, jemand, egal, ich bleib bei dir, egal wie lange du im Gefängnis bist.
Du hast vorhin gesagt, du hast gehofft, dass dein Opfer gestorben wäre oder tot war. Wie hast du dich gefühlt, als du erfahren hast, er hat's überlebt?
Ich habe gar nichts gefühlt. Ich habe gesagt, ja, dann ist so.
Aber also hast du es überhaupt erfahren oder wann hast du die Info bekommen? Weil ja, wer gibt dir die Info?
Es ging direkt rum.
Ja, aber du bist ja im Gefängnis gewesen.
Achso, nee, ich wusste schon davor, bevor ich nach 3 oder 4 Tagen wusste ich schon, dass er es überlebt hat.
Okay, alles klar. Also in diesem ganzen Kontext hat deine damalige Ex-Freundin ja sehr viel damit zu tun, sagen wir es mal so, ohne Wertung. Jetzt sagst du, du bist mit ihr noch zusammen. Hältst du es ehrlicherweise nicht fürs Schlauste, wenn ihr beide getrennte Wege geht?
Nein, also ich habe diese Frau schon von Anfang an geliebt. Genau, erst nachdem ich aus dem Schülerwohnheim weggegangen bin und eine Fernbeziehung mit ihr hatte, erst da bin ich dann so in alte Verhaltensmuster gefallen. Und also meine Freundin hat mir immer schon den Halt gegeben. Also immer wenn ich mit ihr war, war ich auch nie trinken oder habe nie Kacke gebaut oder sonst irgendwas. Immer nur wenn sie weg von mir war, ist immer irgendwas passiert.
Aber sollte das nicht von dir auskommen? Also klar. Du kannst es doch nicht von einem anderen Menschen abhängig machen.
Klar, aber damals war ich nicht so weit. Damals habe ich nicht nachgedacht, was ich gemacht habe. Damals habe ich nur für den Moment gelebt. Ich habe keinerlei Konsequenzen nachgedacht, nichts.
Hast du nicht das Gefühl, dass es immer zwischen euch stehen könnte, was passiert ist?
Nein, 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 nein.
Warum?
Also wir haben so eine krasse Bindung und vor allem nachdem alles, was wir durchmachen mussten. Also ich sitze jetzt seit über 3 Jahren in Haft und sie steht immer noch an meiner Seite. Also krasseren Liebesbeweis gibt es nicht. Also.
Aber das Leben besteht nicht nur aus Liebe, ehrlicherweise. Klar. Also irgendwann vergeht auch Liebe und Liebe verändert sich. Klar, und dann ist die Frage natürlich, ob das, was passiert ist, und das ist schon wirklich eine extreme Situation, ob auch eure Beziehung das standhalten kann.
Da mache ich mir keine Sorgen.
Und hast du nicht das Gefühl, dass einfach auch zu viel passiert ist?
Es ist sehr viel passiert, aber ich sag, jetzt kann ich sagen, dass ich, also alles, was ich gemacht habe, war das Dümmste, was ich in meinem Leben jemals machen könnte. Aber dass ich im Knast gelandet bin, ist das Beste, wirklich das Beste, was in meinem Leben passieren könnte. Ich bin in Haft gekommen, meine Augen haben sich geöffnet, ich habe eine 180-Grad-Wendung gemacht, ich habe mich von Grund auf geändert, ich bin ein komplett anderer Mensch geworden und ich glaube, wenn ich in Haft komme, dann weiß nicht, was aus mir geworden wäre. Also ich bin Gott sehr dankbar, dass ich in Haft gekommen bin.
Wie geht's deinem Opfer heute?
Das weiß ich nicht. Genau, ich habe nur von der Anklageschrift, was halt steht, dass er halt, der hat sich seinen Lendenwirbelknochen gebrochen und irgendwie von Hören weiß ich halt, dass er irgendwie seinen Arm nicht mehr bewegen kann. Genau, der konnte seine Schule nicht fertig machen. Ich glaube, der macht gerade Ausbildung, aber leider weiß ich nicht, wie es ihm gerade geht oder was er macht. Ich bin schon seit über einem Jahr dabei, einen Täter-Opfer-Ausgleich zu machen.
Aber dauert das jetzt ein Jahr, weil der Prozess einfach grundsätzlich, weil der Prozess so lange dauert?
Nein,
oder
nein.
Liegt es einfach daran, dass er de facto gerade nicht will, höchstwahrscheinlich?
Das kann sein. Ja. Also wir haben einen Opferbrief geschrieben. Den ersten Brief habe ich an die Staatsanwaltschaft geschickt. Also es läuft natürlich alles übers Seehaus. Ich darf ja keinen direkten Kontakt zu meinem Opfer herstellen. Genau, dann wusste ich nicht, was mit dem Brief passiert ist. Genau, dann haben wir den zweiten Brief direkt an ihn nach Hause geschickt. Genau, und seitdem hat er sich halt, also der meldet sich auch nicht mehr.
Hast du dich in dem Brief entschuldigt oder was
natürlich,
hast du gesagt?
Natürlich. Also es ist voll viel, was ich geschrieben habe. Das kann ich jetzt nicht aufgreifen, aber.
Aber im Großen und Ganzen hast du dich dafür entschuldigt, was du getan hast.
Klar, natürlich. Also ich, Ich würde sogar tatsächlich sagen, bis vor einem Jahr habe ich es nicht mal. Also ich habe es bereut, was ich gemacht habe. Also seitdem ich im Seehaus bin, habe ich es bereut. Aber wirklich so vom tiefsten Inneren, dass mir wirklich leid tut, ist noch nicht lange her. Also gerade nicht mal ein Jahr her, wo ich dann gesagt habe, okay, was ich damals gemacht habe, ist echt scheiße. Also ich bin in Haft gelandet. Ich habe immer noch gehofft, dass er irgendwas passiert, dass er stirbt. Ich hatte so einen Hass immer noch auf mich selbst. In mir drin hat es gebrudelt. Ich habe alles gehasst. Und ich wurde vor Gericht von vier meinen damaligen Jungs, meinen engsten Freunden, mit denen ich jahrelang unterwegs war, jahrelang gekannt habe. Von denen wurde ich vor Gericht verraten. Ich hatte einen Hass auf alle. Ich habe jeden gehasst.
Aber verstehst du nicht, warum die dich verraten haben?
Was heißt denn verraten? Die haben ja schlussendlich das Richtige gemacht. Jetzt sagt man, der hat gegen mich ausgesagt, aber die haben ja nur das gesagt, was passiert ist. Und die haben nur die Wahrheit, also ich bin auch froh, heute bin ich froh darüber, dass sie die Wahrheit gesagt haben, dass sie nicht für mich gelogen haben. Vielleicht hätte ich eine geringere Strafe bekommen, wäre nicht ins Seehaus gekommen. Oder könnte nicht ins Seehaus kommen. Also ich bin froh, dass sie die Wahrheit gesagt haben und nicht für mich gelogen haben. Genau. Ich hatte so einen Hass auf jeden. Mit drin hat es gekocht. Wohin damit? Ich war in meinen 8 Quadratmetern, ich konnte gegen die Wand boxen, gegen den Schrank boxen, aber hat mir auch nichts gebracht. Ich hatte so einen Hass. Und jetzt kann ich wirklich sagen, okay, jetzt bin ich mit mir selber im Reinen. Ich weiß, was ich damals verbockt habe und ich bin auf einem Weg der Besserung, wo ich mit mir selber gearbeitet habe, wo ich jetzt gebe ich sogar tatsächlich sehr viele Seehausvorstellungen, also viele Schulen, FSJ-Studenten kommen ins Seehaus, denen erkläre ich vom Seehaus, gebe auch gleichzeitig, also erzähle ich denen von meinem Leben oder mache Gewaltprävention. Also ich gehe auf Schulen, genau, erzähle von meinem Leben und sage den Jungs, ey, sowas kann gefährlich werden. Klar, ich bin damals auch immer mit Messer herumgelaufen. Ich hatte nie die Intention oder den Hintergedanken, ich werde irgendjemanden abstechen. Aber wenn ich mit Messer rumlaufe, heißt es ja eigentlich automatisch, okay, wenn es mal eng wird, dann bin ich bereit zuzustechen. Und vor allem jetzt, also in unsere Generation, die Jugend von heute, ich glaube, die denken auch nicht viel nach. Es ist viel Gangster-Rap, viel Deutsch-Rap, wo viel Gewaltverherrlichung stattfindet. Und die nehmen die als Vorbilder und sagen, ach, okay, der ist krass, so wie der will ich sein. Aber das ist alles nur, also das ist doch eigentlich krank. Also wenn die vor den Musikvideos mit Macheten rumstehen und Stadt gegen Stadt, Gang gegen Gang, machen sich alle kaputt, weil es hat alles angefangen, weil jemand zu irgendjemandem Hurensohn gesagt hat und es steigert sich hoch. Dann mischen sich die Älteren ein und am Ende ist nur ein Massaker. Die machen sich gegenseitig fertig und genau.
Wie hoch war dein Strafmaß?
Genau, ich wurde wegen versuchten Mord eine Haftstrafe von 5 Jahren und 6 Monaten bekommen.
Findest du die Strafe gerechtfertigt?
Ich glaube, du kannst kein gerechtfertigtes... Also Haftstrafe, das, was ich gemacht habe, kannst du niemals rechtfertigen. Also egal, was ich mache, das wird niemals gerecht werden. Und gerade jetzt Jugendstrafe. Jugendstrafrecht heißt, da steckt der Erziehungshintergrund, also dass sich der Jugendliche noch ändern kann. Und genau, deswegen habe ich auch so eine milde Strafe bekommen. Ich glaube, hätte ich jetzt Erwachsenenstrafrecht, dann hätte ich mindestens 10 Jahre bekommen. Oder was heißt mindestens 5 Jahre, aber wahrscheinlich wären es dann eher am Ende 10 Jahre gewesen oder sogar 15 Jahre. Genau, also das kannst du nicht gerecht machen. Ich hoffe, dass ich es irgendwann wieder gut machen kann, wenn ich mich mit meinem Opfer treffen kann, mit dem nochmal alles bereden kann und ich ihm sagen kann, okay, schlussendlich, weil ich habe dich nicht mal gehasst oder sonst irgendwas. Ich hatte einfach einen Hass auf mich selber und dass mir wirklich leid tut, dass er alles abbekommen hat. Weil das hat der, also klar, wir waren beide jung, wir waren beide 16 Jahre, also wo das alles passiert war, war es 15, wo es mit der Stecherei war, waren wir beide 16 und genau, und der hat ja nie was Böses, also ich weiß nicht, ob er was Böses von mir wollte oder sonst irgendwas, aber genau, egal wie böse man ist und wir waren damals 16 Jahre alt und es waren dumme Entscheidungen. Klar, der hat ja, ich bin ja nicht hingegangen, habe außerdem nichts auf ihn eingestochen, da war ja eine Vorgeschichte. Aber
ja gut, aber das rechtfertigt ja nichts.
Genau, das meine ich ja. Das rechtfertigt gar nichts. Und dafür will ich mich auch entschuldigen. Gesagt, es tut mir leid. Und wenn ich es irgendwie wieder gut machen kann, dann mache ich das auch.
Wo ist dein Hass jetzt hin?
Ich glaube, ich habe gelernt in den letzten 3 Jahren, keinen Hass mehr zu... Also klar, es gibt auch Momente, wo ich sauer bin. Ich lebe mit 5 Jungs auf einer WG und da haben wir Reibungspunkte, da werde ich auch mal sauer. Aber wirklich Hass habe ich irgendwie nicht mehr. Und wenn ich jemanden nicht mag oder ein Problem mit ihm habe, dann rede ich direkt mit ihm. Und genau, ich versuche so zu machen, dass ich diesen Hass gar nicht entwickeln kann. Weil was bringt mir dieser Hass? Ich war 9 Monate in Untersuchungshaft, 10 Monate in Strafhaft, war dann nochmal 1 Jahr 8 Monate im Seehaus. Und in der Zeit hatte ich so viel Hass in mir drin. Und es konnte nirgendwo hin. Es hat mich von innen zerfressen. Und ich weiß, Hass tut keinem Menschen gut.
Wenn du dein Opfer heute treffen würdest, was würdest du ihm sagen?
Das weiß ich nicht. Also ich bin ein komplett spontaner Mensch. Ich würde das sagen, was gerade im Moment passt. Ja.
Aber hast du nicht eigentlich genügend Zeit, um darüber nachzudenken, was du sagen könntest?
Doch, aber ich glaube, bei so einem Gespräch kannst du dich nie genug vorbereiten oder gar nicht planen, was du sagen wirst, weil am Ende wird es genau, also es wird nicht genau das passieren, was du dir vorstellst. Ja. Es wird immer irgendwas anderes passieren oder so irgendwie passieren, das, wie du es dir gar nicht vorstellen kannst. Und genau, ich würde von mir behaupten, ich bin ein sehr authentischer Mensch und ich mag es auch nicht, also ich würde es gar nicht vorhin planen, okay, das will ich zu dir sagen, sondern ich bin ein authentischer Mensch und wenn ich mit dir rede, dann sage ich das, was ich fühle. Und dann klar, ich entschuldige mich bei ihm. Ich bereue das Zutiefste, was ich damals gemacht habe.
Also Authentizität muss ja nicht darunter leiden. Also du kannst aber deine Worte reflektiert darüber nachdenken, wann du welche Worte wie positionierst. Das bedeutet nicht, dass das an Authentizität flöten geht.
Genau, also ich treffe meine Wortwahl natürlich so, dass ich, also ich will ihn ja nicht nochmal verletzen oder alles nochmal wieder beleben, was damals passiert ist. Aber wirklich, klar, ich habe meine Briefe geschrieben, die von auch davor besprochen, genau, was ich reinschreiben soll, was ich nicht reinschreiben soll. Genau, aber ich würde nichts, also ich würde jetzt nichts planen, okay, das will ich mit dir bereden. Klar, ich will mich mit dir reden, ich will mich bei ihm entschuldigen, ich will, am Ende ist mein Ziel einfach, mit ihm reinzuleben, damit er und ich in Zukunft in Frieden weiterleben können, ohne dass zwischen uns irgendwas steht.
Du hast gesagt, du hattest Opfer-Täter-Gespräche. Wie hast du dich gefühlt, als Opfer dir erzählt haben, was sie durch Täter erlebt haben? Was hat das in dir ausgelöst?
Genau, ich glaube, das ist für jeden Täter sehr ähnlich. Also Täter kennen die andere Seite, die Opferseite gar nicht. Für uns ist das Denken so, okay, der hat was gemacht, ich mache was oder ich will Geld, also mache ich was. Wir denken gar nicht so weit nach, okay, was macht's mit dem, was macht's mit seiner Familie, was macht's mit seinem Umfeld. Und da habe ich auch die anderen Jungs, die dabei waren, die haben gesehen, okay, ach du Kacke, das macht nicht nur mit der Person was, sondern macht mit seiner ganzen Psyche, mit seinem ganzen Leben, mit seiner ganzen Familie, mit alles ändert das. Da war auch, also die Frau, die ich jetzt erzähle, die ist auch selber, also die erzählt ihre Geschichte auch öffentlich, deswegen kann ich es jetzt so offen sagen. Genau, die wurde betrogen durch Love Scamming, ihr ganzes Vermögen wurde weggenommen. Genau, es war so eine Geschäftsfrau, die war sehr erfolgreich damals und dann wurde zu ihr gesagt, okay, flieg nach Japan, tu das Produkt verkaufen. Genau, neue Geschäftsidee, bla bla bla. Genau, dann ist sie nach Japan geflogen, wurde von der japanischen Polizeibehörde abgefangen, wurden ein paar Kilo Kokain bei ihr gefunden. Sie musste 5 Jahre unschuldig im japanischen Gefängnis sein, in einer Mini-Zelle, wo sie gefoltert wurde und genau, dreckiges Leben 5 Jahre lang hatte und dann nach Deutschland gekommen ist, Deutschland immer noch im Knast sein musste und dann nach ein paar Monaten dann zum Glück entlassen wurde und wo man dann so eine Geschichte hört, ich weiß, also wenn es in einem Menschen nichts auslöst, dann weiß ich auch nicht. Also ein unschuldiger Mensch musste so krass leiden und ihr ganzes Leben wird sich daran leiden, nur weil eine bestimmte Person oder eine Gruppe Geld haben wollte, Geld gebraucht hat. Und das hat, also es war eine der Geschichten, was mich so richtig berührt hat, wo ich mir denke, ach du Kacke.
Ja. Hast du dich jemals bei deiner Familie entschuldigt?
Klar, voll oft.
Hat deine Familie dir verziehen?
Natürlich.
Hast du dir verziehen?
Ja.
Wann?
Gute Frage. Also es war ist jetzt nicht alles so, jetzt verzeihe ich mir, jetzt entschuldige ich mich, sondern es war alles, es hat sich alles drauf, also es war alles ein Prozess. Es hat angefangen, dass ich ins Seehaus gekommen bin und ich wollte ja auch nicht, ich habe nicht gesagt, ich will mich ändern, ich will ein besserer Mensch werden, ich will straffrei leben, deswegen bin ich ins Seehaus. Nein, ich wollte aus dem Knast raus, ich hatte 5,5 Jahre Haftstrafe, ich will raus, ich habe keinen Bock mehr auf 8 Quadratmeter, ja, ich bin nicht frei, ich habe hier keine Mauern, ich bin gerade auf der höchsten Stufe, darf einmal im Monat nach Hause, habe mein Handy, ich mache gerade sogar meinen Führerschein, das war meine erste Intention und dann bin ich ins Seehaus gekommen, habe ich gesagt, okay, ich kann auch Empathie entwickeln. Da habe ich langsam Empathie entwickelt. Da habe ich ein Opfer-Empathie-Training hier gemacht. Genau, dann habe ich mich mit meinem Opfer auseinandergesetzt. Wir haben hier verschiedene Seehausrunden, heißt also pädagogische Runden. Genau, dann ging es eigentlich voll schnell. Hatte ich dann auf einmal Empathie. Ich konnte mich in andere Menschen hineinversetzen. Wenn ich dann Geschichten gehört habe, ach, der hat hier jemanden abgestochen oder der hat ihn so brutal zusammengeschlagen, dass er gestorben ist oder sonst irgendwas, dachte ich mir, ach du Kacke, wie kann man sowas übers Herz bringen? Und dann habe ich mich selber reflektiert und habe gesagt, Erim, vor 3 Jahren hast du jemanden fast umgebracht. Wie konntest du das damals nur machen? Und ich kann mich in andere Menschen hineinversetzen. Ich kann sagen, okay, Menschen haben auch Gefühle und das, was ich mache, das löst Wellen aus. Also es ist jetzt nicht nur, ich habe Stress mit dir und wenn ich dir was mache, betrifft es uns beide, sondern wenn ich dir was mache, betrifft es deine Familie, dein Umfeld, deine Psyche, dein ganzes Leben.
Hat deine Tat auch Konsequenzen für deine Familie gehabt? Gerade dort, wo sie wohnen? Ich meine, da kennt jeder jeden.
Nein, also nicht direkt. Also klar, es ist jetzt viel passiert, aber da war jetzt nichts, wo ich mir Sorgen um meine Familie machen müsste oder sonst irgendwas.
Hast du Sorgen, dass sie dir vielleicht davon einfach nicht erzählen? Weil blöde Blicke werden sie mit Sicherheit ernten oder dass Menschen sich von ihnen abgewendet haben.
Es wird viel geredet, bestimmt. Also, ja. Aber ich hoffe, die erzählen es mir, wenn irgendwas jemals was passieren sollte. Ja.
Vielleicht tun sie es nicht aus Angst, dass du den Menschen dann wieder was antust, weil das ist ja wieder Gerede, worauf du sehr allergisch reagiert hast.
Davon mache ich mir, also meine Familie kennt mich ja, die wissen, wie ich ticke, die wissen auch, wie krass ich mich verändert habe. Genau, deswegen mache ich mir keine Sorgen, dass sie deswegen mir nichts sagen. Also ich glaube, wenn was wäre, hätten sie es mir auch gesagt. Ja.
Abgesehen davon, dass du Empathie entwickelt hast, seit du hier im Seehaus bist, was hast du noch hierdurch gelernt?
Ich glaube, ich habe echt gelernt, mit anderen Menschen umzugehen. Also wir sind auf dem ganzen Gelände zwischen 12 bis 20 Jungs und jeder ist auf seine Art und Weise ganz anders. Und mit jedem klarzukommen und mal mit jemandem, also wir streiten uns ja auch ständig. Also ich glaube, das ist wie in jeder Familie, da hat man diese Reibungspunkte und wenn es Probleme gibt, mit jemandem zu reden und sagen, ey, schau mal, das kotzt mich an dir an, das will ich nicht von dir, ohne jemanden direkt anzuschreien, fertig zu machen, sagen, ey, verpiss dich von hier, lass mich in Ruhe. So einfach auf eine anständige, erwachsene Art miteinander zu reden. Und genau, eigentlich, was ich weiß nicht, wieso ich es früher nicht so, während dieser also wo ich meine Strafe gemacht nicht da so war, aber eigentlich bin ich ein sehr zielstrebiger Mensch und genau, also ich wollte ins Seehaus kommen, da habe ich alles dafür gemacht. Eigentlich wäre es unmöglich für mich gewesen, ins Seehaus zu kommen. Genau, am Ende habe ich es geschafft und das habe ich ja auch nochmal, ist mir nochmal bewusst geworden, okay, wenn du ein Ziel hast, dann hast du was, wofür es sich lohnt zu kämpfen, um weiterzumachen, um voranzukommen, und dann hast du deinen Fokus und genau, ich glaube, ohne Ziel hätte ich jetzt alles auch nicht geschafft. Also ich bin in Haft gekommen, mein Ziel war, ins Seehaus zu kommen. Da war automatisch klar, okay, wenn ich mich einmal geschlägert, einmal was mit Drogen zu tun hätte, dürfte ich nicht ins Seehaus kommen. Dann war ich 1 Jahr, 8 Monate im geschlossenen Vollzug, durfte dann ins Seehaus kommen. Genau, da hatte ich mein nächstes Ziel. Wir haben hier ein Stufensystem. Mein Ziel war, eine Stufe aufzusteigen. Habe alles dafür gemacht. Es hat viel gekostet, viele Nerven. Das Seehaus ist ein sehr, sehr straffes Programm. Von 5.30 Uhr bis 22 Uhr ist nur Full-Programm. Da musst du leisten, leisten, leisten. Und so habe ich mich hochgekämpft. Ich bin jetzt auf der höchsten Stufe. Da war mein nächstes Ziel, meinen Führerschein zu machen. Jetzt bin ich kurz vor meinem, also ich habe bald meinen Führerschein und ich wollte meine Ausbildung mit einem richtig guten Durchschnitt machen. Ich hatte jetzt am Donnerstag meine letzte Prüfung und habe das auch geschafft. Und ohne Ziel hätte ich das alles nicht geschafft. Hätte ich es einfach nur auf mich zukommen lassen, dann hätte ich wahrscheinlich, könnte sogar sein, dass ich abgebrochen hätte und wieder zurück ins Gefängnis gehen musste. Und das, also war eine der wichtigsten Sachen im Leben ist, würde ich sagen, ist Ziele zu haben und einen Fokus. Genau.
Was ist dein nächstes Ziel?
Genau, ich stehe tatsächlich vor meiner Entlassung. Also ich komme in 2, 2,5 Wochen bin ich ein freier Mensch wieder. Genau, ich ziehe jetzt komplett weg aus meinem alten Umfeld in eine komplett neue Gegend, mache sozusagen einen Neustart, so mein Projekt. Ich mache gerade meinen ersten Lehrer als Schreiner. Genau, ich mache meine Schreinerlehre fertig, kämpfe mich langsam zurück ins Leben. Wegen meiner Straftat habe ich noch ein paar Schulden offen. Größte Teil habe ich jetzt schon während meiner Haftzeit abbezahlt. Genau, die muss ich noch fertig zahlen. Genau, und dann zurück ins Leben kämpfen. Genau, so mein Ziel in 5, 6, 7 Jahren ist halt, irgendwann mal was mit Menschen zu machen. Genau, ist klar, wir haben genug wir haben viele Sozialarbeiter hier in Deutschland, die machen auch richtig gute Arbeit. Aber ich weiß, klar, die machen gute Arbeit, die erzählen es denen, aber es kommt anders rüber, wie wenn es ein Sozialarbeiter sagt, wie wenn es dir einer sagt, der das durchgelebt hat. Und Und ich habe es ja schon voll oft gemacht, wo ich auf Schulen war oder die Schulen hier waren oder Jungs, die Sozialstunden bekommen haben, wo ich mit denen geredet habe. Ich habe gesagt, ey Jungs, schaut mal, ich bin kein Sozialarbeiter, ich erzähle euch von Erfahrung, das bringt alles nichts. Und es ist kacke, was ihr da macht. Und da habe ich auch gesehen, okay, das macht mit den Menschen was. Manche, die folgen jetzt auf Insta, schreiben mir und sagen danke, ey, es hat meine Augen geöffnet. Und irgendwann mal in 5, 6 Jahren da mit Menschen zu arbeiten und einfach so viel helfen, wie es geht. Ja.
Was würdest du Opfern von körperlicher Gewalt mit Messer, mit einer anderen Waffe, was würdest du den Menschen raten?
Ich glaube, ich würde denen erstmal raten, erstmal zu Hause zu bleiben und auf alles nochmal klarzukommen. Weil ich glaube, wenn man dann direkt was, also das Blöde ist halt, da kommt halt direkt die Polizei und sagt, ja, was ist passiert um die Sozeit und ballert dich voll und sagt, und da, und da, und da. Und ein Opfer, das hat gerade ein traumatisches Erlebnis gehabt. Da kommt die Polizei und die Staatsanwaltschaft und Briefe und will Zeugenaussagen. Das macht ein Opfer fertig. Ich würde ihnen empfehlen, erstmal runterzukommen, ein paar Tage abzuschalten. Und das Erste, was sie machen, ist Hilfe holen. Also es ist leider echt in Deutschland Mangelware, so Opferhilfen. Oder klar, viele Opfer trauen sich auch gar nicht, irgendwo Hilfe zu suchen. Aber wirklich den Mut zu haben, sich Hilfe zu holen irgendwo, auch wenn es nur bekannter ist oder zufälligerweise mich auf der Straße sieht oder irgendjemanden, dem man vertraut, einfach sagt, ey, schau mal, das passiert. Ich habe gerade echt Angst, auf die Straße zu gehen. Oder genau bei Leuten, die eingebrochen wurden, die haben Angst, zu Hause zu schlafen oder sagen, ey, kann ich vielleicht ein paar Tage bei dir übernachten? Ich fühle mich nicht so wohl zu Hause. Und dann wirklich irgendwann auch professionelle Hilfe zu suchen. Wie gesagt, das ist Mangelware, vor allem in Baden-Württemberg. Aber jetzt zum Beispiel vom Seehaus gibt es an 8 Standorten Opfer- und Traumaberatungsstellen. Und da einfach sich zu trauen und was ich wirklich, vielleicht nicht direkt nach der Tat, vielleicht so ein Jahr später, wirklich ein Opfertäter im Gespräch zu machen. Weil viele Opfer denken dann halt so, okay, warum hat es mich getroffen? Was habe ich in meinem Leben falsch gemacht? Aber in den meisten Fällen ist nur so, der Kriminelle läuft auf der Straße, sieht ein offenes Fenster, steigt ein, klaut alles und das Opfer ist fürs ganze Leben traumatisiert, weil die Person denkt, die hat im Leben was falsch gemacht und ist komplett traumatisiert. Genau.
Wovor hast du Angst?
Ich glaube, Angst habe ich vor nichts. Ich habe sehr, sehr Respekt vor der Zukunft. Also ich war jetzt über 3 Jahre im Gefängnis. Ich hatte davor noch 3 Jahre im Schülerwohnheim. Davor war ich ein Kind. Ich hatte immer jemanden, der mir gesagt hat, Erim, da stehst du auf, da gehst du zur Schule, da machst du dies, da machst du das. Und jetzt in 2,5 Wochen treffe ich meine eigenen Entscheidungen komplett selber. Ich sage, wann ich aufstehe, ich gehe, wann ich esse, wann ich mein Geld ausgebe, wann ich arbeiten gehe. Das habe ich alles zu entscheiden. Und da habe ich schon Respekt, weil ich kenne das einfach nicht. Und in den letzten, also wenn man mindestens 2, 3 Monate, nachdem man im Gefängnis ist, weiß man nicht mehr, wie es ist, frei zu sein. Man kennt das Gefühl nicht. Klar, ich bin im Seehaus, ich kann hier aus dem Fenster schauen und ich sehe keine Mauern, ich kann bis ins Unendliche schauen, bin im Besuch oder wenn ich in Heimfahrt übers Wochenende bei meiner Familie bin, bin ich quasi frei. Aber im Herzen weiß ich, ich bin gefangen. Ich muss morgen um 17 Uhr wieder hier im Seehaus stehen und es dann wie so ins kalte Wasser geworfen zu werden. Davor habe ich Angst, dass ich dann mal so wie schockgefrostet bin oder sonst irgendwas. Davor habe ich schon Respekt, weil ich betrete so eine Ortschaft, wo ich nichts kenne. So. Ja, ich hatte Berührungspunkte, das ist auch das Gute am Seehaus, weil ich Besuch habe und Heimfahrt habe, werde ich wieder langsam so ins normale Leben integriert. Aber wirklich frei bin ich ja nicht. Und jetzt in 2,5 Wochen komme ich raus und bin ein komplett freier Mensch. Davor habe ich echt Respekt.
Was machst du, wenn diese, ich nenne es jetzt mal weiterhin, Angst dich übermannt? Was ist dein Ziel? Wie möchtest du damit umgehen?
Da habe ich gar keine Sorge, dass das irgendwann passiert. Aber schlimmsten Fall, falls mal passiert, dass ich da mein Leben nicht mehr im Griff habe, habe ich genug Ansprechpartner. Also ich kann mich auch jederzeit hier im Seehaus melden. Und ich habe auch, ich mache Nachsorge, heißt, ich habe einen Mitarbeiter, also das ist zufälligerweise jetzt einer vom Seehaus, das muss nicht vom Seehaus sein, wo ich dann sagen kann, ey, schau mal hier, ich habe hier Probleme oder ich traue mich das nicht oder es kann sein, dass jetzt in den nächsten Tagen was passiert oder ich rückfällig werde.
Was wünschst du dir für deine Zukunft?
Ich wünsche mir für meine Zukunft, dass alles so läuft, wie ich es mir geplant habe, dass ich weiterhin mit mir selber im Reinen sein kann, dass ich alles wieder gut wird, dass ich wieder zurück auf eigenen Beinen stehen kann und einfach wirklich niemanden mehr verletze. Also ich habe in meiner Vergangenheit echt sehr, sehr viele Leute verletzt. Ich will niemanden mehr in meinem Leben verletzen und dann irgendwann in meinem Leben so weit bin, dass ich dann nur noch anderen Menschen helfe.
Danke dir, dass du deine bewegende Geschichte mit uns geteilt hast und ehrlicherweise die Hosen runtergelassen hast.
Danke und wir wünschen dir alles Gute für deine Zukunft und dass das alles klappt mit dem Umzug und dem Neuanfang.
Vielen Dank.
Du willst selbst bei uns dabei sein? Dann melde dich auf unserer Website oder unser Social Media.